Das erste Viertel der Saison ist gespielt und so richtig schlau wirst du auf den ersten Blick in Richtung Tabelle nicht. Kein Problem, wir erzählen dir, warum Teams wie die Raptors, Clippers und aktuell sogar die Mavs erfolgreich sind. Und noch vieles, vieles mehr. Stay tuned!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hallo NBA-Fans, willkommen zum NBA-Tauchgang. In dieser Woche sind wir auch wieder für euch da, etwas später als gedacht. Wir waren etwas busy, beziehungsweise gab es auch Krankheitsprobleme. Arne, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich bin tatsächlich etwas gestresst gewesen diese Woche. Mittlerweile geht es wieder etwas besser. Mein Sohn ist krank gewesen. Jetzt geht's ihm schon wieder besser, aber die letzten Tage waren Podcasts machen definitiv nicht möglich. Von daher Entschuldigung, dass dieser Podcast etwas später kommt als normalerweise bei uns. Wir hatten ja gerade schon einen ganz guten Rhythmus, aber heute ist der erste Tag, an dem es wieder möglich ist mit der üblichen Tiefe und Vorbereitung.
Aber ich freue mich, dass wir dabei sind und es gibt ja auch wieder einiges zu besprechen. Ein Viertel der Saison ist vorbei. Wir haben jetzt mittlerweile einen ganz guten Überblick über die Liga. Normalerweise hätten wir den nach einem Viertel der Saison. Für mich ergeben sich da immer noch, vor allem im Westen, sehr, sehr viele Fragezeichen. Wir haben auch ja auf Facebook das Ganze schon einmal geteilt, einfach die Tabelle der Western Conference, die von oben bis unten sehr, sehr ausgeglichen ist. Und wo eigentlich nur die Phoenix Suns abgeschlagen sind mit 4-17 Spielen aktuell auf dem 15. Platz. Und auf dem vorletzten lauern überraschenderweise die Houston Rockets, die eigentlich ganz am anderen Ende der Tabelle erwartet wurden. Aber auch im Osten haben sich einige Überraschungen aufgetan bisher. Die Wizards fangen sich zwar wieder aus dem Tabellenkeller oben mit dabei, aber die Hornets, finde ich für jeden Überraschung, für mich schon, dass sie jetzt mit auf dem 6. Platz stehen und die Pistons zum Beispiel auf dem 4. Platz sehr gut, die Magic auf dem 8. Platz. Arne, was sind denn so deine wertvollsten Eindrücke jetzt aus diesem ersten Viertel der Saison und was sind so deine Teams, die da besonders herausstechen?
Also erstmal finde ich es sehr überraschend, wahrscheinlich für jeden, der sich vorher Gedanken gemacht hat, wie es so laufen könnte in dieser Saison, dass auf 12, 13, 14 in der Western Conference San Antonio, Utah und Houston jetzt gerade stehen. Das ist doch wirklich sehr, sehr überraschend. Mhm. Also die Western Conference ist in dieser Saison fast ja so ein bisschen durchgewirbelt, als hätte man die Teams in eine Waschmaschine gesteckt. Und da erwarte ich, dass noch alles passieren kann. Also ich glaube, dass es passieren kann, dass Utah und Houston in die Playoffs kommen und dass sie noch einen richtig guten Run machen. Ich glaube, dass es genauso gut sein kann, dass beide die Playoffs verpassen. Mhm. Ich denke, da ist die Reihenfolge der Teams noch komplett offen. Und in der Eastern Conference, da haben sich ja einige Teams schon vielleicht verabschiedet. Man muss sehen, ob ein Team noch mal so einen Run machen kann, wie vor 2 Jahren Miami, die in der zweiten Saisonhälfte dann fast die Playoffs noch geschafft hätten, obwohl sie, glaube ich, 10 zu 30 gestartet sind. Ich glaube, 10 Siege, 30 Niederlagen und dann genau das umgedreht in der zweiten Saisonhälfte und dann im letzten Spiel der Saison die Playoffs doch noch verpasst. Sowas kann man natürlich nicht ausschließen und dann...
Sowas bräuchten sie wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder. Also bei denen sieht es ja momentan nicht so gut aus.
Ja, bei Miami sieht es nicht so gut aus. Aber ansonsten in der Eastern Conference, da ist auch noch einiges möglich. Washington bisher so schlecht gestartet und jetzt trotzdem nur auf dem 9. Platz 2 Siege von den Playoffs entfernt quasi hinter Orlando. Und ich habe mir mal das ein bisschen genauer noch angeguckt mit dem SRS-Rating, was wir jetzt immer schon besprochen haben, das den Schedule mit einbezieht und mit dem Net-Rating nochmal, weil ich habe einen Podcast gehört, The Full 48 mit Howard Beck, der als Talk-Gast Wes Wilcox, den ehemaligen GM von den Atlanta Hawks, zu Besuch hatte, der gesagt hat, dass die GMs der Liga zu diesem Zeitpunkt das Net-Rating benutzen, um die Stärke der Teams einzuschätzen. Ich glaube, das ist trotzdem mit großer Vorsicht zu genießen, weil wir ja jetzt auch sehen, dass durch Trades und durch Veränderungen der Teams und dadurch, dass Teams ins Laufen kommen und auch Verletzungen, sich alles noch ändern kann. Aber Net Rating wird da als der Wert von ihm angegeben, der den besten Einblick darauf liefert, ob ein Team wirklich gut ist oder ob sie bisher vielleicht auch einfach Glück gehabt haben. Und da habe ich mal ein paar ganz interessante Sachen jetzt hier. Zum Beispiel sind die Philadelphia 76ers in der Eastern Conference gerade auf dem dritten Platz, ja, haben einen Rekord von 15 Siegen und 8 Niederlagen. Aber das SAS-Rating mit dem Schedule einbezogen sagt, sie sind auf dem 14. Platz der Liga. Und in der Eastern Conference wäre das dann eben nur das siebtbeste Team. Und das Net-Rating sagt, sie sind auf dem 15. Platz der Liga, also eher ein durchschnittliches Team. Sie haben jetzt auch in den letzten Spielen immer knapp gewonnen. Sie haben jetzt, seitdem Jimmy Butler da ist, mit 5 gegen Orlando verloren, mit 6 gegen Utah gewonnen, dann mit 3 gewonnen, mit 5 gewonnen, mit 1 gewonnen. Dann haben sie mit 9 gegen Cleveland verloren, gegen Brooklyn nochmal mit 2 gewonnen. Und da waren schon 2 Buzzerbeater von Jimmy Butler dabei. Und das ist es eben, weswegen das Net-Rating so interessant ist. Wenn man die Spiele so knapp gewinnt, dann kann es halt auch ganz leicht wieder in die andere Richtung gehen. Und wenn man die ganze Zeit die Spiele immer nur so rausgrindet und nicht klar die Spiele gewinnt, dann ist es eben vielleicht wahrscheinlich, dass man auch mal wieder mehrere Spiele hintereinander verlieren kann. Also die Philadelphia 76ers sehen gerade natürlich in der Tabelle jetzt gut aus auf dem dritten Platz, aber das ist doch noch mit Vorsicht zu genießen. Muss man mal sehen. Natürlich ist es auch nicht leicht, jemanden wie Jimmy Butler so während der Saison in sein Team zu integrieren. 2 Starter haben sie verloren, da muss man dann eben auch gucken, wie es weiterläuft. Erstmal haben sie die Spiele ja jetzt größtenteils gewonnen, seitdem Butler im Kader ist. 6 Siege, 2 Niederlagen. Darauf wollen wir auch später nochmal etwas genauer eingehen. Dann auf Platz 4 in der Eastern Conference sind die Detroit Pistons. Und die sind vom SAS-Rating her nur Platz 17 und vom Net-Rating Platz 14. Auch da ist es so, die haben zum Beispiel beim Net-Rating gerade plus 1. Also bei den Detroit Pistons kann es auch sehr gut sein, wenn der Schedule etwas schwerer wird und wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Pech haben, dass sie dann eben auch abrutschen könnten. Und da gibt es einige Beispiele. Die Charlotte Hornets zum Beispiel sind da sehr gut. Beim SAS-Rating sind sie Platz 7 und beim Net-Rating auch Platz 7. Da könnte man natürlich auch denken, in der Liga beides Platz 7. Warum sind sie jetzt in der Eastern Conference gerade nur auf dem 6. Platz mit 11 Siegen und 10 Niederlagen? Aber die Charlotte Hornets sind zum Beispiel ein Team, das fast alle knappen Spiele verliert in den letzten Jahren notorisch. Sobald das Spiel mit 3 Punkten oder weniger entschieden wird, gewinnen die fast kein Spiel mehr. Was eben sehr doll daran liegt, dass Kemba Walker der einzige Crunch-Time-Player ist und sie ansonsten niemanden haben, der für sich selbst kreieren kann, der dann noch Würfe trifft und dadurch die meisten knappen Spiele eben verloren werden.
Aber wäre das nicht vielleicht auch irgendwie ein Grund zu sagen, dass es mit dem Net-Rating dann doch mit Vorsicht zu genießen ist? Weil gerade knappe Spiele hast du natürlich in den Playoffs und wenn du jetzt vorstellst, die Hornets werden in dem Net-Rating gewertet und sind eigentlich relativ gut in der Liga, können aber eigentlich nicht gut closen, müssen also eigentlich hoch gewinnen, damit sie das Spiel dann auch wirklich für sich entscheiden. Es spricht ja nicht unbedingt für sie, oder?
Ja, sicherlich ist das so und ich denke auch, dass man dieses Net-Rating sehr vorsichtig betrachten muss, auch weil sich viel ändern kann und weil man jetzt zu diesem Zeitpunkt ja schon von einigen Teams auch sehr enttäuscht ist und eigentlich mehr erwartet von den Spielern und auch von der Summe der Spieler, dass sie einfach mehr aufs Feld bringen müssten. Aber die Charlotte Hornets sind da natürlich auch schon ein ziemlicher Ausreißer, einfach weil sie eben so eine große Schwäche haben darin, Spiele zu finishen. Also ich sage immer, mithalten können fast alle Teams in der NBA und Spiele lange Zeit einigermaßen offen halten können ganz viele Teams. Aber wenn man viel NBA guckt und dann eben auch sich die letzten 5 Minuten anguckt, dann ist es doch ein sehr großer Unterschied, ob Teams Spiele finishen können oder eben nicht. Und da haben dann eben zum Beispiel in den letzten Jahren Teams, die LeBron im Kader haben, einfach in den letzten 5 Minuten auf so einen großen Vorteil, dass sie dann eben diese Spiele rausreißen. Während Teams, die diese Finisher und diese Crunch-Time-Player eben nicht haben oder eben nur einen Star wie die Hornets, also bei denen ist es eben besonders gravierend, dann ja, kann das eben auch mal nach hinten losgehen. Ja, von daher, da gibt es einige sehr interessante Sachen. Also Orlando
ist eigentlich auch eine, ganz kurz nochmal, ist eigentlich eine nette Randnotiz nochmal zu sagen, dass LeBron tatsächlich ein Finisher ist und seine Crunch-Time Minuten tatsächlich sehr produktiv und sehr gut sind für das Team. Ne? Es wird ja im Volksmund, sag ich mal, das Begriff, den darf man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, aber in der öffentlichen Meinung ist es ja auch häufig noch ein bisschen kritisiert, dass LeBron choked, wenn es drauf ankommt. Wahrscheinlich wegen einigen Finals-Performance, die es so gab. Aber nur so am Rande bemerkt.
Ja, aber bei LeBron muss man schon sagen, dass er sehr viele Game-Winner auch in den Playoffs geworfen hat. Jetzt auch im letzten Jahr wieder mehrere Game-Winner gegen Toronto, gegen Indiana. Also
LeBron. Ich habe auch mal seine Crunch-Time-Stats gegenüber den von Kobe gesehen. Und da sah es tatsächlich sehr deutlich danach aus, als wenn LeBron die sehr viel besseren Crunch-Time-Performances hatte, insgesamt gesehen.
Ja, also ich denke sowieso, es ist in der NBA teilweise in der Crunch-Time problematisch, dass Teams versuchen zu sehr das Spiel zu zwingen und dann eben die Superstars übernehmen wollen. Also ich glaube, für viele Teams wäre es besser, einfach normalen Ball weiterzuspielen, den Ball laufen zu lassen und sich zu bewegen. Und ja, manchmal ist es eben nicht so leicht, denn die Defense in den letzten Minuten ist auf jeden Fall schon eher Defense, wie sie in den Playoffs gespielt wird. Ich hatte jetzt diese Saison das Spiel zwischen den Lakers und den Orlando Magic gesehen und da haben die LA Lakers in den letzten 3-4 Minuten richtig, richtig losgelegt in der Defense. Also haben wirklich ab der Mittellinie fast nichts mehr zugelassen, haben total aggressiv gespielt und ich dachte, wow, jetzt bin ich auf einmal hier in einem Playoff-Spiel gelandet. Die Orlando Magic haben dann das Spiel trotzdem gewonnen. Also Orlando hat natürlich auch gut verteidigt, aber bei den Lakers war es sehr offensichtlich, wie aggressiv sie denn verteidigt haben. Ja, aber das Spiel ging dann trotzdem an Orlando. Und apropos Orlando, die Orlando Magic sind auf dem 8. Platz, gerade in der Eastern Conference.
10-12, ja.
Sie haben 10 Siege, 12 Niederlagen, aber das SRS-Rating sagt, sie sind nur auf dem 22. Platz, das Net-Rating 24. Also bei den Orlando Magic, da ist dann doch schon die Befürchtung da, dass sie eventuell abrutschen könnten, wobei man dann natürlich auch sagen muss, die Teams, die dahinter kommen, die sind auch alle im Keller der Liga. Also zum Beispiel Washington steht direkt hinter Orlando und ist SRS 25, Net-Rating 25. Von daher wird es ein harter Kampf werden wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, das wird noch sehr interessant. Wobei man ja sagen muss, darauf wollen wir auch noch heute eingehen, dass die Washington Wizards trotz dieser ganzen Kritik, die sie bisher bekommen haben, jetzt auf dem 9. Platz stehen und von den letzten 10 Spielen 6 gewonnen haben. Sie haben letzte Saison auch so einen schlechten Start in die Saison gehabt. Da kommt erstmal dieser Kritikhagel und Break it up, wer wird alles getradet. Kann immer noch passieren, aber mit dem Team kann man also die Playoffs in der Eastern Conference auf jeden Fall erreichen, denn die Eastern Conference ist außerhalb der Top 4 bis 5 Teams. Indiana kann man da auch noch reinzählen. Eigentlich ja doch sehr, sehr schwach.
Ja, ich finde jetzt insgesamt mit dem Blick auf die Eastern und die Western Conference ganz interessant die Entwicklung in den letzten Jahren, die sich jetzt so ein bisschen abgezeichnet hat. Es war vor einigen Jahren immer so, dass das Gefühl da war, oder es war einfach so, dass die stärksten Teams im Westen sind und du im Osten einfach viele so relativ mittelmäßige Teams hast. Mittlerweile finde ich, es sind einige starke Teams auch im Osten vertreten, die tatsächlich auch um den Titel mitspielen können. Aber einfach dieses untere Drittel oder fast schon in der Eastern Conference die untere Hälfte ist fast alles Garbage. Ne? Und da haben natürlich auch die Teams, die oben mitspielen und die halt öfter gegen die Teams aus der Eastern Conference spielen, dann doch auch nochmal ein dickes Plus. Also wenn du irgendwie viermal in der Saison gegen die Cleveland Cavaliers oder die Atlanta Hawks spielst, ist natürlich das schon eine Wahnsinnssache. Ne? Und das ist den Teams im Westen gerade nicht vergönnt. Das Feld ist unheimlich dicht, wie schon gesagt. Und wenn da Teams wie die Spurs, die Rockets, die Jazz ganz unten stehen, dann zeigt das schon, dass da einfach Eastern Conference, Western Conference doch noch starke Unterschiede bestehen.
Ja, also es könnte schon sein, dass der Weg dieses Jahr in die Finals in der Eastern Conference schwieriger wird, wenn man da ein bisschen Pech hat, als in der Western Conference. Ne? Wenn man da mehrere von den Top-Teams spielen muss, dann wird es in der Eastern Conference schon echt richtig schwierig unter Umständen. Aber man darf sich natürlich wirklich nicht täuschen lassen. Also in der Western Conference, da ist eben jetzt das Feld sehr beieinander. Aber es ist ja deswegen nicht gesagt, dass jetzt ein Team wie die Portland Trailblazers schlechter ist als ein Ostteam, das ganz oben dabei ist, nur weil sie halt einen sehr viel schwierigeren Schedule bisher vielleicht hatten. Weil, wie gesagt, sie eben nicht so viel gegen diese ganzen Gurkenteams spielen. Von daher, da müsste die Liga wirklich mal darüber nachdenken, wenn es sich so weiterentwickelt und wenn diese großen Unterschiede so bleiben. Also im Moment ist es ja wirklich so wie zwei komplett unterschiedliche Ligen fast, ne? Also die Western Conference so ausgeglichen und so stark und die Eastern Conference, so komplett anders. Das ist schon ein bisschen unfair.
Ja, naja. Also eigentlich 4 Teams, die ich im Osten ernst nehme, muss ich sagen.
Aber die Pacers, das heißt, was ist mit denen?
Ja, also die Pacers sind ein ordentliches Team. Aber ich würde sagen, 4 Teams, die ich in wirklich in Richtung, die ich jetzt mal so als Title Contender einstufen würde. Und die Pacers, ja, man könnte sie noch mit reinnehmen, tatsächlich. Also sie sind natürlich ein starkes, solides, ausgeglichenes, gut eingestelltes Team. Aber ach, ganz ehrlich, wenn sie im Westen spielen würden, dann würde ich sie jetzt nicht in eine Contender-Diskussion mit reinnehmen, denke ich mal. Und also da würde ich jetzt schon mal sagen, dass die Eastern Conference und der Schedule da ein bisschen kaschiert.
Ja, vielleicht würde man die Indiana Pacers etwas anders wahrnehmen, wenn sie in der letzten Saison es geschafft hätten, die Cleveland Cavaliers zu stoppen. Was vielleicht meiner Meinung nach eigentlich möglich war und was sie vielleicht hätten schaffen müssen. Aber ich denke, was da einfach der Unterschied war, war die mangelnde Erfahrung. Denn die Indiana Pacers hatten die Serie eigentlich in der Hand. Cleveland war eigentlich schon drüber und so schlecht in der Defense. Das hätte Indiana schon schaffen können. Noch einmal kurz zur Western Conference. Also die LA Clippers sind auf jeden Fall ein Team, das mittlerweile bestätigt hat, dass sie ernst zu nehmen sind. In den letzten 10 Spielen 9 Siege, die letzten 4 gewonnen. Rekord 15 Siege, 6 Niederlagen und SRS-Rating sagt bei den Clippers Platz 4, Net-Rating Platz 5. Die Denver Nuggets ebenso, hatten eine kurze Schwächephase, aber haben sich wieder gefangen. Jetzt in den letzten 10, 5 Siege, 5 Niederlagen, aber das SRS-Rating sagt 2. Platz, das Net-Rating 3. Platz und auch das defensive Rating jetzt nach einem Viertel der Saison, 21 Spiele haben die Denver Nuggets gespielt, ist immer noch auf Platz 3. Und auch die Dreierquote des Gegners konnten die Denver Nuggets bei einem sehr niedrigen Wert halten. Also da sieht es immer noch gut aus, als wenn sie das aufrechterhalten können. Mhm. Und dann nochmal ein Team, bei dem ich mir so ein bisschen mehr Sorgen mache als jetzt zum Anfang der Saison. Also Portland sah ja aus, als wenn sie eventuell ganz oben mitspielen können in der Western Conference. Das hat sich so ein bisschen relativiert. Sie haben jetzt auch von den letzten 10 nur 5 gewonnen, 13 Siege, 8 Niederlagen und da sind die Werte doch so ein bisschen abgerutscht. SRS Rating 9, Net Rating 11. Die hatten doch jetzt schon einige Probleme in letzter Zeit und ein Team, das noch sehr positiv auffällt, sind die Dallas Mavericks und die Dallas Mavericks haben ja in den letzten 10 Spielen 8 gewonnen, 3 hintereinander jetzt, haben einen Rekord jetzt von 10 Siegen und 9 Niederlagen. Auch auf die und wollen
plötzlich
wir,
sind sie auf dem Playoff-Platz, ja?
Genau, auf die wollen wir jetzt auch nochmal eingehen und auch die Advanced Stats sagen hier, dass es möglich ist, in die Playoffs zu kommen, denn Dallas ist beim SRS-Rating auf Platz 13 und beim Net-Rating auf Platz 10. Also auch hier sehr interessant, was passieren wird. Allerdings in der Western Conference wird es diese Saison sehr, sehr schwer. Und sie haben jetzt hinter sich noch Minnesota, New Orleans, San Antonio, Utah und Houston. Also das ist schon wirklich unglaublich. Also wenn man den 8. Platz hat und so viel Firepower hinter einem noch ist, potenzielle Firepower, die bisher eben noch nicht gezeigt wurde. Also ja, das wird wirklich ein unglaubliches Rennen und wahrscheinlich das spannendste Playoff-Rennen in der Geschichte der Liga. Das ist dann der gute Faktor daran, dass es jetzt gerade mit den Conferences so unausgeglichen ist, ne? Dass das Western Conference Playoff-Rennen wirklich unglaublich wird, ne?
Ja, es geht einfach so schnell, du hast es jetzt mit den Mavericks schon angesprochen, wie schnell mit so einem Run dann auf einmal vom Tabellenkeller du dann in die Mitte wandern kannst, immer noch, obwohl jetzt eben schon auch ein Viertel der Saison gespielt ist. Genauso sieht es aber auch oben aus. Wir hatten die Nuggets einmal vor 2 Wochen diskutiert, dass sie jetzt mit ganz oben stehen und dass sie einen starken Ball spielen. Letzte Woche hatte sich das schon relativiert, da hatten sie dann mal irgendwie so 3, 4, 5 Spiele in Folge verloren. Jetzt haben sie schon wieder 4 Spiele in Folge gewonnen und sind schon wieder oben. Also gerade mit diesen Runs geht es dann auch tatsächlich am Tabellenplatz unglaublich schnell bergauf und bergab. Relativ konstant gehalten haben sich ja tatsächlich jetzt die Clippers und so weiter das jetzt auch in der Saison die Zeit voranschreitet, wird für mich eigentlich auch immer deutlicher, dass die Clippers tatsächlich ein sehr ernstzunehmendes Team sind. Und wir hatten sie ja jetzt letztes Mal schon mal kurz angesprochen, das mal gesagt, wir wollen jetzt immer mal wieder über die Clippers auch sprechen, auch weil das ein Team ist, was mittlerweile auch einfach Spaß macht. Und ich habe sie mir jetzt auch nochmal ein bisschen vom Team halt einfach ein bisschen angeguckt, ein bisschen reingeschaut in die Spiele. Und es ist ja wirklich eine Wahnsinnssache, dass sie halt so einen unglaublich coolen, mannschaftsorientierten Basketball spielen. Erinnert auch so ein bisschen bei Doc Rivers an diese Coach of the Year Phase. Der 2000 hat er, glaube ich, mit Orlando Magic eine sehr, sehr starke Saison gespielt mit einem Team, wo einfach erstmal offensichtlich nicht so viel Talent vorhanden war. Haben sie fast die Playoffs geschafft und jetzt spielt er mit einem Team, was im Prinzip ohne Superstars spielt. Tobias Harris sieht so aus, als wenn er gerade zu einem Superstar werden könnte. Und ansonsten sind da halt noch Gallinari und Lou Williams als weitere Scorer dabei, die aber ja vermutlich auch dieses Jahr kein All-Star werden. Vielleicht, wenn sie jetzt so eine starke Saison auch spielen, weiterhin dann vielleicht auch in Diskussion dazu kommen. Aber ansonsten aber viele passende Rollenspieler mit Montrezl Harrell, mit Boban Marjanovic als Energizer auf Big, mit so Guards wie Patrick Beverley und Avery Bradley, die einfach total die Defensivqualitäten haben. Dann Gilgeous Alexander hatten wir schon mal angesprochen, so ein phänomenaler Rookie, der vermutlich eine große Zukunft vor sich hat. Und hey, mit so viel Tiefe im Kader, da kannst du auch einfach mal eine hervorragende Regular Season spielen, das auch mal eine ganze Saison durchziehen. Und das ist ja auch irgendwie was die Toronto Raptors auch in den letzten Jahren und auch die frühen Golden State Warriors schon gezeigt haben, dass du einfach mit einem Team, das wirklich tief ist, dass du eine sehr tiefe Bank hast, eine sehr erfolgreiche Regular Season spielen kannst, gerade wenn du dann zu diesen Back-to-Back-Orgien gehst und Flugreisen dazwischen sind und da macht sich die Tiefe einfach schon bemerkbar. Und dann kommt da, glaube ich, auch noch zu bei so einem Team wie den Clippers, das für viele Analysten der gegnerischen Teams noch gar nicht so klar ist, was bei denen eigentlich so läuft, da vieles noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Welches Play kommt da in der Crunch-Time? Welcher Spieler bekommt überhaupt den Ball? Hat es ja schon mal gesagt, hier jetzt mit den Hornets, da ist es klar, dass Kemba Walker den Ball bekommt. Ja, bei den Clippers haben die jetzt meistens Lou Williams bekommen, aber prinzipiell könnte der Ball eigentlich auch zu Tobias Harris oder zu Gallinari gehen, das wäre eine Möglichkeit. Also eigentlich auch von Vorteil, wenn du nicht diesen typischen Ballhawk-Superstar hast, der dann in der Crunch-Time auf jeden Fall den Ball bekommt und dann so John Wall-mäßig irgendwie einen Dreier nimmt, den er eigentlich gar nicht so gut werfen kann. Die Frage wird dann für mich sein, ob die Clippers in den Playoffs tatsächlich dann auch bestehen können, ob sie dann auch wenn Teams ihre Lineups verkleinern und wenn sie dann gegen ein starkes Team spielen mit wirklichen Starspielern und Star-Power, ob es dann eben auch noch so glücklich aussehen kann. Aber ja, Wahnsinn, dass sie auf gleichem Platz sind.
Ja, das muss man sehen. Also die LA Clippers werden, wenn sie so weiterspielen, diesen erfolgreichen Basketball und so oben in der Western Conference stehen, auf jeden Fall mindestens einen All-Star stellen müssen. Also dann müsste schon Tobias Harris All-Star werden. Denn wenn man Erster ist in seiner Conference und keinen All-Star hat, ja. Ich glaube, das hat es noch nie in der Liga-Geschichte gegeben.
Ja, der ist ja auch auf bestem Wege. Aber ja, genau.
Ja, genau. Auch statmäßig ist er auf dem besten Wege. Also ein großer Punkt, den ich die letzten Tage immer im Kopf hatte, ist die Gesundheit von Danilo Gallinari. Denn ich denke, wenn sie ihn verlieren würden, auch bei der Saison, die er bisher spielt, dann würde das gleich ganz anders aussehen. Denn ich glaube schon, dass diese beiden Spieler, Gallinari und Tobias Harris, zum modernen Spielstil, und die Clippers gewinnen eben im Moment ihre Spiele hauptsächlich durch die Offensive. Also jetzt in den letzten 10 Spielen in diesem Run mit 9 Siegen aus 10 Spielen, da hatten sie das viertbeste offensive Rating und bei der Defensive nur Platz 14. Also die gewinnen schon hauptsächlich durch die Offense und da sind diese beiden Spieler eben sehr wichtig. Und Gallinari ist ja super verletzungsanfällig. Also ich finde es schon wirklich unfassbar, dass er jetzt so eine Saison gespielt hat bisher und dass er auf dem Feld geblieben ist. Ich warte halt einfach jeden Tag im Moment darauf, dass Gallinari irgendwas mit seinen Adduktoren oder irgendwas hat und dann 20 Spiele verpasst. Und dann sieht die Welt für die Clippers eben schon wieder ganz anders aus, ne?
Ja, das ist wahr. In der letzten Saison kam dann noch Blake Griffin zu mit seinen Aktionen, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Den haben sie jetzt abgeschoben, aber das stimmt. Mit Gallinari ist es auf jeden Fall ein ziemlicher Wackelkandidat. Es wäre schön zu sehen, dass er mal wieder eine Saison spielt mit mindestens 70 Spielen oder so. Das gab es lange nicht. Und er ist echt wirklich ein sehr attraktiver Offensivspieler. Ich schaue mir sein Spiel schon sehr gerne an, muss ich sagen.
Ja, also wenn man im Keller der Western oder Eastern Conference jetzt steht, muss man natürlich darüber nachdenken, was man verändern kann. Da gab es jetzt gerade einen Versuch der Utah Jazz, einen Trade. Und zwar haben die Utah Jazz sich Kyle Korver geholt von den Cleveland Cavaliers.
Ja.
Und haben dafür abgegeben Alec Burks, der einen expiring Deal hat, 11 Millionen bekommt für diese Saison und nach der Saison ist der Vertrag dann eben ausgelaufen. Und zwei Second-Round-Picks gehen an die Cleveland Cavaliers. Der von Utah 2020 und der von Washington ein Jahr später. Hm. Und damit haben die Utah Jazz sich jetzt das geholt, was sie eigentlich gerade am allerdringendsten brauchen. Denn die Utah Jazz treffen einfach überhaupt nichts. Das offensive Rating ist bisher in der Saison auf Platz 27. Hm. Das defensive Rating mittlerweile etwas hochgeklettert auf Platz 13. Und sie treffen halt, wie ja im letzten Podcast schon besprochen, sind die Utah Jazz Schrott. Ja, bisher schon. Aber vielleicht wird sich das jetzt ändern. Sie treffen einfach nicht. Ich habe mir gerade die letzten Spiele nochmal angeguckt, die letzten fünf. Und davon haben die Utah Jazz zwei gewonnen, in denen sie dann eben auch viele Punkte gemacht haben. 119 gegen Sacramento und 101 gegen Brooklyn. Das waren nicht so viele, aber da hat Mitchell dann richtig gute Spiele gemacht. 35 gegen Sacramento und 29 gegen Brooklyn. Also wenn Mitchell gut spielt und sie einigermaßen viele Punkte machen oder eben die Defense hält, wie in dem Fall gegen Brooklyn, dann können sie gewinnen. In den anderen Spielen waren die Field Goal und die Dreierwerte unglaublich mies. Gegen die Lakers haben sie nur 83 Punkte gemacht, 38% aus dem Feld, 17% Dreier, nur 4 Dreier getroffen. Gegen Sacramento dann ein Road Game in Sacramento haben sie, drei haben sie gewonnen aus den letzten 5, da habe ich mich verguckt. Aber in den beiden Spielen, die sie jetzt in den letzten 5 verloren haben, dann gegen Indiana haben sie 88 gemacht. In einem Heimspiel gegen Indiana 88 Punkte nur gemacht. Und da war das Field Goal 42 und die Dreierquote 25%. Also es ist schon jetzt ersichtlich geworden über die Saison, dass das Shooting und vor allem die Dreierquote ein großes Problem ist. Denn außer Ingles trifft halt kein Spieler wirklich gut die Dreier. Und jetzt holen sie sich...
Ingles trifft ja bisher auch noch nicht so dolle, ne? Also er hat die letzten Jahre auf jeden Fall bessere Quoten aufgelegt.
Ja, genau. Keinen Slump zu haben. Letzte Saison hatte er 205 Dreier mit 44%. Davon ist er weit entfernt in diesem Jahr. Und das ist eben das, was die Utah Jazz jetzt gerade brauchen. Und jetzt haben sie sich Kyle Korver geholt. Der hat in dieser Saison wenig gespielt bei den Cleveland Cavaliers, aber trotzdem 1,6 Dreier pro Spiel mit 46% getroffen. Karriere 2 Dreier pro Spiel mit 43%. Kyle Korver ist, das muss man so sagen, einer der besten Schützen in der Geschichte der Liga. Und
definitiv.
Und ich habe nochmal nachgesehen, was er letztes Jahr in den Playoffs gemacht hat. Kyle Korver ist ja schon ziemlich alt, 37 ist er, glaube ich schon. Und ich hatte mal nachgeguckt, was er letztes Jahr in den Playoffs gemacht hat, weil Nate Duncan im Dunked On Podcast gesagt hatte, dass Kyle Korver eben Spieler ist, den die Utah Jazz jetzt für die Regular Season gut gebrauchen können. Aber dann, wenn es in die Playoffs geht, kann man ihn eigentlich ab der zweiten Runde nicht mehr spielen. Und da habe ich so gedacht, letztes Jahr in den Playoffs, da war Kyle Korver doch eigentlich noch ziemlich gut für die Cavs, so wie ich das in Erinnerung habe. Und ich habe dann mal nachgesehen, erste Runde gegen Indiana, 8,3 Punkte im Schnitt, 2,3 Dreier mit 40%. Zweite Runde gegen Toronto, 14,5 Punkte im Schnitt, 3,5 Dreier mit 56%. In 4 Spielen, da haben sie ja die Toronto Raptors 4-0 weggefegt. Dann die Runde danach gegen Boston, 2 Dreier pro Spiel mit 42%, 8,6 Punkte im Schnitt. Und dann im Finale gegen Golden State, da muss ich Nate Duncan dann recht geben, 1 von 11 Dreier in 4 Spielen. 16 Minuten pro Spiel, da hat er wirklich gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt gegen Golden State. Also wenn die Utah Jazz ins Western Conference Finale kommen, dann können sie Kyle Korver eventuell nicht mehr so gut spielen, aber ansonsten sind sie da gut bedient. Und Kyle Korver ist eben einfach ein Experte. Ne? Wenn man Shooting braucht, dann ist das auf dem Free-Agent-Markt oder besser gesagt bei den Spielern, die jetzt available waren, wahrscheinlich einer der besten Spieler, die man bekommen kann.
Ja. Also er ist anscheinend auch gejagt worden von einigen Teams. Es gab ja schon länger jetzt das Wissen darüber, dass er auch getradet werden wollte von den Cavaliers. Also er hat unmittelbar, nachdem LeBron James seinen Wechsel angekündigt hat von den Cavs zu den Lakers, da hat Korver bekannt gegeben, dass er auch gerne das Team wechseln wollen würde. Er ist natürlich jetzt in einem Alter, da möchte man sich das nicht mehr antun, in einem Rebuild-Team zu spielen, sondern er würde natürlich ganz gerne nochmal irgendwie um den Titel mitspielen oder zumindest in einem Winning-Team. Und so war es dann eben auch nicht überraschend, dass die Cavs ihn jetzt eben auch getradet haben zu den Utah Jazz, wo er von 2007 bis 2010 eben auch schon mal gespielt hat. Seine Familie war schon mal da. Es waren jetzt auch einige Umzüge in den letzten Jahren für ihn und seine Familie. Von daher ist es auch für ihn privat ein Umzug, der dann relativ geschmeidig verläuft und in
Meinst du, er hat das Haus in Utah vielleicht noch?
Das glaube ich nicht. Das ist ja jetzt schon wirklich über 8 Jahre her, dass er es verlassen hat. Aber vielleicht kann er es nochmal wieder zu einem günstigen Preis wieder zurückkommen. Aber sicherlich werden da noch einige Bekanntschaften sein. Und das hat immer noch so einen gewissen Effekt, auch wenn NBA-Spieler natürlich immer noch viel unterwegs sind. Und nach Kyle Korver haben sich viele andere Teams die Finger geleckt. Und ich erinnere mich noch ganz genau, letztes Jahr in den Playoffs war es, glaube ich, als jemand so in Social Media aufgestellt hat, die These, dass Kyle Korver aktuell ein wertvollerer Spieler ist als Carmelo Anthony, die im gleichen Jahr damals in den Draft gekommen sind. Und da war Korver eben nicht annähernd von dem hohen Niveau, das Melo dann zum Draft hatte und natürlich auch den ersten großen Teil seiner Karriere. Das hat Melo damals belächelt, aber heutzutage wird Melo dann einfach gewaved und Kyle Korver immerhin noch getradet für Alec Burks und zwei zukünftige Second-Round-Picks. Die hat Houston jetzt nicht mehr bekommen. Also Korver, einfach dadurch, wie du schon sagst, einfach dadurch, dass er ein Spezialist ist und einfach immer noch 46% Dreier schießt, genau der Spieler, den viele Teams brauchen und genau auch ein Spieler, den viele gute Coaches auch haben wollen. Ich kann mir vorstellen, dass Quinn Snyder den auch gut einsetzen kann, obwohl natürlich jetzt, wenn man auf den Tabellenstand guckt, fraglich ist, ob Quinn Snyder wirklich so ein guter Coach ist. Ich will dich jetzt nur ein bisschen necken, aber einen guten Witz habe ich noch für dich. Die Utah Jazz haben nämlich diese Saison so viele Wins abgegeben, dass jemand offensichtlich Quinn Snyders Playbook geklaut hat. Und vielleicht haben sie sogar so viele Wins abgegeben, dass sie jetzt nicht mehr Quinn Snyder sagen können, sondern einfach nur noch Q, weil auch der Win aus seinem Vornamen Quinn. Den habe ich mir extra vorher notiert, im Zug ist mir noch so eingefallen. Aber ich dachte mir schon, dass er relativ trocken und schlecht rüberkommt. Aber egal. Die Utah Jazz sind wieder dabei. Mit Kyle Korver könnte es vielleicht zu einer Kehrtwende kommen. Ich würde es mir für dich wünschen, denn deine Prognose vor der Saison hat die Jazz ja sehr hoch eingestuft. Und es tut mir wirklich total leid, dass das nun bisher so schlecht
ist. Was ist denn dein Gefühl? Wird Kyle Korver den Utah Jazz so weit helfen, dass es sie wieder stabilisiert und sie es schaffen, mehr Spiele zu gewinnen?
Also ich glaube, man muss dann schon letztendlich auch auf das gucken, was er dann auch in den letzten Jahren tatsächlich so gebracht hat. Er wird ihnen 2 bis 3 Dreier in einem Spiel mehr geben können. Das wird in der Zeit, in der er auf dem Feld ist, auch ein gewisses Spacing geben. Aber es wird die Welt nicht verändern. Ne? Also Kyle Korver ist jetzt auch nicht Steph Curry und kann das Spiel jetzt eben durch seinen Wurf ein bisschen auseinanderziehen. Aber er hat natürlich auch nicht viel mehr als das. Aber was ich bei ihm immer bemerkenswert finde, ist, dass er defensiv tatsächlich auch noch ein ganz guter Spieler ist. Ne? Also er ist jetzt kein Spieler, den du am Schützen aufs Feld setzt und dann hast du halt hinten jemanden, der ein absolutes Loch ist, sondern Kyle Korver, und das hat man in den Playoffs auch immer wieder gesehen, ist jemand, der sich halt wirklich reinhängt, der da durchaus limitiert ist, auch weil er eben nicht so schnell ist, nicht so kräftig und athletisch wie manch ein anderer Spieler in der NBA, aber der sich da schon reinhängt und der das schon so gut wie möglich macht. Deswegen wird er sie auf jeden Fall verstärken. Aber bei den Jazz wird es vor allem darauf ankommen, dass die auch die Qualitäten voll ausschöpfen, die sie sonst eben auch haben. Und das sollten sie jetzt am besten auch tun, um noch in die Playoffs zu kommen.
Ja, also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube daran, dass Kyle Korver jetzt schon mal etwas ist, was den Utah Jazz sehr doll helfen wird. Ich glaube auch, dass die Quoten der anderen Spieler in der Saison noch steigen werden. Teilweise ist das ja wirklich schon atemberaubend niedrig. Rubio zum Beispiel trifft nur 37%, 31% Dreier, jetzt in den letzten 5 Spielen nur 33%. Er hatte da ein richtig gutes Spiel dabei mit 27 Punkten, aber ansonsten nur richtig schlimme Spiele. Und ich glaube, dass die Utah Jazz einen großen Umbruch vor sich haben werden nach der Saison. Also ich glaube, dass Favors nicht zurückgeholt werden sollte, der nach der Saison ausläuft. Weil die Zahlen mit Gobert zusammen einfach schlecht sind. Die können einfach nicht scoren. Und die Defense ist dann eben auch nicht solide genug, wenn Gobert und Favors zusammen auf dem Feld sind. Und Rubio, der so schlecht trifft, er ist von den Advanced Stats her immer noch ein positiver Spieler, weil er eben andere gute Dinge für die Offensive macht. Und weil seine Defense sehr gut ist, macht er immer noch, ist er immer noch beim Netrating plus 5. Aber ich glaube, Ricky Rubio ist bei diesem Team einfach ein Spieler, den sie austauschen müssen nach der Saison. Ich denke, dass die Utah Jazz einfach den Cap Space nehmen sollten, wenn Favors nicht zurückgebracht wird. Einige andere Spieler laufen auch noch aus. Dass sie dann vielleicht einen Run machen auf jemanden wie Kemba Walker. Kemba Walker wird ja nach der Saison Free Agent.
Und das ist sehr spannend.
Ich könnte mir vorstellen, Kemba Walker mit einem Max-Vertrag bei den Utah Jazz, dass das sehr gut funktionieren würde. Denn ich denke auch, man sieht schon, dass die Utah Jazz mit Mitchell als Topscorer und als mehr oder weniger erstmal einzige Option und dann kommen die anderen weit dahinter, auch als der einzige Spieler, der wirklich kreieren kann, einfach nicht gut genug aufgestellt sind in der Offensive diese Saison, katastrophal. Und ich denke, dass das für Kemba Walker auch eine sehr interessante Situation wäre, denn Kemba Walker hat ja jetzt schon gezeigt, dass er so eine Offensive komplett an sich reißen kann. Und ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber phasenweise ist die Saison der beste Scorer. Und ich glaube, das könnte eine sehr, sehr gute Paarung sein, die Utah Jazz und Kemba Walker. Da plädiere ich für.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Charlotte da dann doch ein finanzielles Argument dagegen hätte. Nach allem, was ich jetzt so mitbekommen habe, haben die schon vor, Kemba Walker seinen Supermax zu geben, also das Maximale rauszuholen. Und Kemba hat sich bisher immerhin so geäußert, als dass er Charlotte auch ganz gut findet und dass dort auch bleiben würde. Aber seiner Karriere aus einer Perspektive des Erfolgs würde das natürlich nicht unbedingt gut tun, denn ich weiß nicht, ob man davon ausgehen kann, dass bei Charlotte jetzt tatsächlich noch viel Luft nach oben ist. Das wäre in Utah sicherlich noch eine größere Möglichkeit.
Ja, ich muss dir da leider recht geben. Spieler, die nicht in der Mannschaft bleiben wollten, in der sie gerade spielen, haben in den letzten Jahren ja immer diesen Trade dann forciert, so wie Paul George und Kawhi und Jimmy Butler, um eben dieses Geld mitzunehmen. Ja. Da Kemba Walker das jetzt nicht getan hat, besteht doch schon eine sehr, sehr große Chance, dass er in Charlotte bleibt und dann eben versuchen muss, mit diesen überbezahlten Leuten und Michael Jordan als nicht besonders erfolgreichen GM oder Team President ist er jetzt, glaube ich, ne? Ein GM hat er Kupchak, aber mit Jordan als Team President dann eben Erfolg zu haben, was wahrscheinlich darin gipfeln wird, dass die Charlotte Hornets alle paar Jahre mal in die Playoffs kommen.
Ja, es bleibt abzuwarten, wer sich entscheidet. Aber Geld ist dann doch immer ein ganz gutes Argument. Apropos Trade, wir sind ja gerade über den Korver-Trade eingestiegen und wir hatten ja auch länger berichtet über den Trade zwischen den Sixers und den Timberwolves. Jimmy Butler, der zu den 76ers gegangen ist, gegen ein Paket aus guten Spielern rund um Covington und Saric. Jetzt können wir eigentlich schon mal ein erstes Zwischenfazit ziehen. Ne? Also die Sixers stehen momentan ganz gut da, die Timberwolves stehen auch ganz gut da, fast auf Playoff-Kurs. Was würdest du denn sagen, wer hat diesen Trade, wenn man das überhaupt sagen kann, ob jemand diesen Trade gewonnen hat, aber wer hat da einen besseren Schnitt gemacht?
Ja, also bisher stehen beide Teams sehr gut da. Beide Teams haben jetzt 8 Spiele mit den neuen Spielern bestritten und beide Teams haben davon 6 gewonnen. Ich muss sagen, dass ich hatte es ja eben schon angesprochen, ne? Philly hat 6 gewonnen von den 8, aber viele davon sehr knapp. Jetzt das letzte gegen New York mit 26, dann eben sehr deutlich. 2 Game-Winner schon von Jimmy Butler. Ich glaube schon, dass Jimmy Butler etwas ist, das den Philadelphia 76ers vorher gefehlt hat, was ihnen sehr zugutekommt, nämlich jemanden, der in der Crunch-Time eben den Ball in der Hand hat. Da ist Simmons einfach nicht geeignet für, weil er nicht schießen kann. Und Embiid ist da nicht geeignet für, weil er einfach an der Dreierlinie mit dem Ball nicht umgehen kann. Und es generell sehr schwer ist, den Ball in den Post zu bringen, genau in dem Moment, wo man es eben braucht, um Spiele zu finishen. Von daher ist Jimmy Butler einfach jetzt der Closer für die 76ers. Hat das schon eindrucksvoll bewiesen, dass er es macht. Ja, von daher, ich denke, die Philadelphia 76ers sind ein Team, das potenziell besser sein kann als vorher. Dafür brauchen sie aber immer noch andere Teile. Das ist ja auch das, was ich schon gesagt hatte. Und was ich sehr interessant finde, ist, das offensive Rating der 76ers ist jetzt 7. Platz. Das offensive Rating ist 7. Platz, das defensive Rating 17. Platz. mit Butler. Und ich habe nochmal die On-Off-Zahlen angeguckt, jetzt bei den 76ers, seitdem Butler da ist. Und die Defense ist ohne Butler 7,6 Punkte besser. Und jetzt ist es eben so, dass die 76ers in der Defense deutlich schlechter geworden sind und die Minnesota Timberwolves, seitdem Jimmy Butler weg ist, deutlich, deutlich besser geworden sind. Und also zu den 76ers ist das so das, was ich jetzt gerade sagen kann. Ja, Jimmy Butler schon ganz okay, aber die Defense ist erstaunlicherweise schlechter geworden und sie gewinnen die Spiele alle sehr knapp. Und jetzt muss ich mal zu den Timberwolves rüber und da muss ich wirklich mal sagen, Credit where credit is due. Ich hatte es vorher nicht gedacht, aber Thibodeau hat doch jetzt einige wirklich sehr interessante Dinge gemacht. Also einmal hat er es geschafft, offensichtlich mit den Spielern, die er geholt hat, mit Covington und Saric, die Teamchemie zu verbessern, die Defense zu verbessern. Und seitdem, also genau in den 8 Spielen, die jetzt Covington und Saric bei den Timberwolves gespielt haben, haben die Timberwolves das beste defensive Rating der Liga. Wir hatten es ja im letzten Podcast schon gesagt, dass es in den ersten Spielen sehr gut aussah, aber jetzt nach 8 Spielen tatsächlich Platz 1, offensive Rating Platz 19. Und mit Covington auf dem Platz ist die Defense der Timberwolves kriegen sie 98 Punkte und ohne ihn 118. Also ich habe schon das Gefühl, dass Covington, wenn es so bei ihm weiterläuft, ein Defensive Player of the Year Kandidat sein könnte. Wirklich unglaubliche Leistungen bisher von ihm. Und zudem, ich hatte es ja schon gesagt, Covington ist eher so ein Spieler, der öfter mal so totale Slumps hat, wo nichts geht, aber er trifft bisher in 8 Spielen 3 Dreier pro Spiel mit 40% und er hat schon in 5 Spielen von den 8 Spielen 4 Dreier getroffen und die Shooting-Zahlen in den Spielen waren 4 von 6, 4 von 8, 4 von 9, 4 von 7, 4 von 9. Also das sieht schon mal sehr, sehr gut aus und diese 40% jetzt in den genau 40% in den 8 Spielen schießt er, obwohl er gegen die Chicago Bulls 1 von 18 aus dem Feld geschossen hat und 0 von 10 Dreier. Also in den anderen Spielen, die er gemacht hat, hat er unglaublich geschossen. Und noch eine ganz interessante, ein ganz interessanter Stat, die Timberwolves haben gegen die Bulls gewonnen, obwohl Wiggins und Covington zusammen 1 von 30 aus dem Feld geschossen haben. 1 von 18 Covington und 0 von 12 Andrew Wiggins. Und ich glaube, es war von Andrew Wiggins das schlechteste Spiel von irgendeinem Spieler in dieser Saison. Andrew Wiggins hat nämlich in 29 Minuten 0 von 12 aus dem Feld, 0 von 4 Dreier, einen Rebound und einen Assist und einen Turnover. Und das war's.
Ja.
0 Punkte, 0 Steals, 0 Blocks.
Ja.
Gegen die Bulls in 29 Minuten und er ist ein Max-Player. Oh mein Gott.
Das ist schon hart. Ja, also im Bezug auf die, Timberwolves sehe ich da sehr vieles bestätigt von dem, was ich jetzt über Covington und über die Teamchemie als solches vorher gesagt habe. Und dass es jetzt so traumhaft läuft, ist natürlich jetzt nochmal eine umso größere Freude für alle Timberwolves-Fans. So viele gibt es nicht, aber vielleicht gibt es jetzt bald wieder ein paar mehr. Aber das Ding ist halt einfach, Defense ist tatsächlich zu einem großen Bestandteil einfach auch eine Frage von Kommunikation. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Kommunikation mit Butler einfach völlig gestört war. Auch wenn er tatsächlich insgesamt auf dem Spielfeld eine ganz gute Rolle gespielt hat. Und vielleicht ist es auch einfach nur erstmal eine Euphorie, die da entsteht, auch eine spielerische Euphorie, die sich auftut. Jetzt in der ersten Zeit einfach diesen Druck, auch einfach diesen medialen Druck, dass sich da jetzt zum Teil aufgebaut hat, loszuwerden. Und dass es jetzt auch ein Stück weit irgendwie eine Normalisierung ist bei einigen Spielern, dessen, was sie auch leisten können. Vor allem habe ich dabei Towns im Kopf. Und Wiggins, ja, also Wiggins, ganz ehrlich, er war noch bisher in seiner Karriere kein Max-Player und er wird wohl auch keiner mehr werden. Das war einfach die falsche Entscheidung, ihm diesen Deal zu geben.
Ja, er hat jetzt im Monat November 14,4 Punkte mit 34% Field Goal und 34% Dreierquote im Schnitt. Und dazu kaum auch was anderes. Er ist ja sowieso notorisch darin, immer sehr wenig andere Stats aufzulegen. und 2,5 Assists, 3,7 Rebounds. Also jetzt in den letzten Spielen geht bei ihm fast gar nichts mehr. Man hätte ja auch erwarten können, dass wenn Butler weggeht, bei Wiggins wieder mehr geht. Also er hatte ja auch schon 23 Punkte in einer Saison im Schnitt. Aber jetzt in den letzten 5 Spielen hat Wiggins 8 Punkte im Schnitt, 8,6 und 25% Field Goal und 18% Dreierquote.
Ja.
Also ich glaube, das ist die schlechteste Phase, die Wiggins in seiner Karriere bisher hatte.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht kann das auch noch mal ein bisschen rumreißen, ne? Wenn die Teamchemie jetzt besser ist. Also ich will es nicht ausschließen. Andrew Wiggins ist schon ein talentierter Spieler, aber viel mehr denn eben auch bisher in seiner Karriere nicht.
Ja. Mal gucken. Also so wie es aktuell aussieht, ist letztendlich Wiggins so ein bisschen die Betondecke der Minnesota Timberwolves. Durch diesen Vertrag und dem, was er leistet, kommen sie da über ein bestimmtes Level einfach nicht hinaus. Und das wird auch, wenn sie jetzt ein gutes weiteres Jahr spielen und vielleicht sogar irgendwie um die Playoffs mitspielen oder sagen wir mal so im besten Fall sogar noch in die Playoffs kommen, selbst dann ist dann halt das Maximum irgendwo erreicht und dann ist auch irgendwie die Möglichkeit nicht mehr da, andere Leute Gutes zu sein. Und also das ist ein bisschen tragisch insgesamt, weil es einen Deckel drauflegt für das, was für dieses Team insgesamt zu erreichen ist, meiner Meinung nach.
Ja, seine On-Off-Zahlen sind nicht super dramatisch. Also es ist jetzt nicht Carmelo Anthony-Style. Er ist beim Net-Rating insgesamt von minus 0,4. Also wenigstens ist er nicht so ein Spieler, der 10 oder 15 Punkte abgibt, wenn er auf dem Feld ist. Aber von jemandem, der einen Maximalvertrag hat, sollte man eben trotzdem mehr erwarten, ne? Ja, also bisher beide Teams ganz gut. Was man zu Butler noch sagen muss, ist, dass er unglaublich gut trifft bisher. Das muss man ihm schon zugute halten. Und es ist auf jeden Fall so, dass seine Usage Rate, wenn er mit Embiid und Simmons auf dem Feld ist, ziemlich niedrig ist. Also ungefähr halb so wie in Minnesota vorher. Er hat 18 Punkte im Schnitt bisher, aber seine Quoten sind eben super gut. 51% aus dem Feld, 54% Dreier und 86% Freiwürfe, was sicherlich auch daran liegt, dass er eben, wenn er den Ball bekommt, sehr gute Looks bekommt. Und er spielt auch relativ viele Minuten mit Simmons zusammen, der ihn dann eben bedient oder die beiden spielen Pick and Roll. Also das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also bisher bei Philly auch schon mal ein positiver Start und muss man sehen, wie es weitergeht. Ne? Ob sie diese knappen Spiele weiterhin so haben, ob sie die weiterhin gewinnen können oder ob sie es auch schaffen, öfter mal ein Team etwas früher vielleicht in Schach zu halten und auszuschalten. Und ich muss sagen, wo wir jetzt auch gerade über Kyle Korver geredet haben, ich hatte gedacht, dass die 76ers das perfekte Team sind, um Kyle Korver zu holen. Ich hätte auch gedacht, dass sie die Assets auf jeden Fall noch haben, um da ein besseres Angebot zu machen. Das wäre meiner Meinung nach der perfekte Spieler für die 76ers gewesen, für die Second Unit da das Shooting nochmal zu bringen. Aber ich weiß nicht, entweder sie haben ein schlechteres Angebot gemacht oder sie haben das Gefühl gehabt, Kyle Korver ist eh zu alt für das, was sie vorhaben. Oder sie sind der Meinung, dass Landry Shamet und Redick erstmal jetzt ausreichen. Aber ich meine, 2 Second-Round-Picks für Kyle Korver, das hätten die 76ers meiner Meinung nach schon machen sollen.
Ja, sowas hätten sie auch hinbekommen, definitiv.
Ja. Dann, ja, noch eine,
aktuell mit, ja.
Dann noch eine andere wichtige Sache, über die wir sprechen müssen. Nils, genau nach unserem letzten Podcast kam ja die News raus, dass Markelle Fultz wieder zu einem Schulterspezialisten geht, nachdem er mit Jimmy Butler zusammen 3 Spiele, meine ich, gemacht hat. Und dann nur 7.
Es waren schon mehrere mittlerweile, mehrere Spezialisten. Der sucht einen nach dem anderen auf gerade.
Ja, genau. Achso, jetzt waren es schon mehrere in den letzten Tagen, oder wie?
Ja. Also er macht richtig Reisen zu Spezialisten. Das ist, war gerade eine ESPN-News.
Ja, nachdem er 7 Minuten gegen Phoenix nur gespielt hat und dann wollte er rein ins Spiel und dann wurde er wieder zurückgerufen und dann ist TJ McConnell ins Spiel gekommen, anstatt er. Da tat auf einmal hinterher die Schulter wieder richtig doll weh. Und ja, jetzt ist Markelle Fultz offensichtlich kein Teil der Zukunftspläne mehr von den 76ers. Also ich will da jetzt nicht groß ins Detail gehen, weil das fast alle Experten, Podcasts und Seiten schon getan haben. Aber es wird sehr interessant sein zu sehen, was dabei rauskommen kann. Und ein Deal, den ich jetzt gerade gehört hatte, war Ross von den Orlando Magic und ein Second-Round-Pick. Also in die Richtung könnte es vielleicht gehen. Also der. Ja,
also es wäre für die Sixers schon, also im Vergleich einfach dazu, was in diesem Draft damals alles unterwegs war, was für ein starker Draftjahrgang das war, ist das schon eine relativ traurige Entwicklung. Ja, aber das ist wahrscheinlich tatsächlich der realistische Wert, der dann jetzt noch da rauszuholen ist.
Ja, aber mal gewinnt man, mal verliert man. Die 76ers haben jetzt ein krasses Team mit 3 Stars und sie haben trotzdem in den letzten Jahren so viele Picks einfach in den Sand gesetzt. Also ja. Okafor, Nerlens Noel, jetzt Markel Fultz, dafür haben sie Tatum abgegeben und noch einen First-Round-Pick von den Kings. Also der Kings-Pick wird jetzt vielleicht dann nur ein Top-10-Pick anstatt der, was weiß ich, Number-2, Number-3-Pick. Aber trotzdem, die 76ers haben schon einige Sachen richtig genailed und andere Sachen sind sowas von in die Hose gegangen und davon haben sie echt einige dabei. Also man muss einfach nur mal sich überlegen, davon wären nicht irgendwie 5 Sachen komplett in die Hose gegangen, sondern irgendwie 3, dann hätten sie vielleicht noch 2 Stars mehr. Also da war schon auf jeden Fall Potenzial für ein viel krasseres Team noch.
Ja, definitiv.
Ja.
Wollen wir nochmal im Osten bleiben? Wir haben jetzt relativ viel auch über Westteams gesprochen. Die Sixers waren jetzt im Prinzip somit für mich so ein kleiner Übergang. Zum Beispiel die Raptors.
Ja, natürlich.
Die Raptors deshalb, weil sie auf dem ersten Platz der Eastern Conference stehen, 19-4. Wir hatten beide jetzt, glaube ich, im letzten Podcast war es, so ein bisschen auch über das Team des Monats gesprochen, da war es der vorletzte und da habe ich die Raptors eben auch schon vorne gesehen und für mich sind sie auch weiterhin das Team im Osten, das es einfach zu schlagen gilt. Sie haben jetzt aktuell die letzten 7 Spiele gewonnen und sind auch nach dem Net-Rating das zweitstärkste Team der Liga, zweitbeste Offense, siebtbeste Defense in Bezug auf Defensiv-Net-Rating, also Punkte der Gegner bei 100 Mal Ballbesitz zusammengefasst. Die Raptors sind einfach mittlerweile eine Macht und Kawhi, wenn du so willst, der König des Nordens. Und wie hätte es für ihn auch besser laufen können, als zu den Raptors zu kommen, jetzt nachträglich gesehen, würde ich jetzt einmal behaupten, weil niemand nimmt dich ernst, wenn du zu einem Contender gehst, der 3 All-Stars hat. Aber alle nennen dich den Messias, wenn du zu einem 59-Siege-Team gehst, das jetzt keinen Top-10-Superstar hat und die halt zu einem Titelaspiranten machst. Also Kawhi wird jetzt schon ziemlich gehypt für den Erfolg, finde ich. Und dennoch ist es auch dahinter einfach eine sehr starke Leistung des Teams. Es ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Coaching. Kyle Lowry spielt aktuell eine offensive Rolle, die sehr gut zu ihm passt, die sehr auf seine Passqualitäten zugeschnitten ist und ein bisschen was von diesem Scoring wegnimmt. Und dazu haben sie halt einfach so ein tiefes Team. Ibaka spielt hervorragend auf seiner Big-Rolle. Dazu haben sie eben noch Valanciunas und Siakam. Also sie können eigentlich alle möglichen Lineups spielen. Siakam ist ein total abgefahrener Athlet, ein super Verteidiger, der total viele Small-Ball-Lineups ermöglicht. Dann haben sie Valanciunas, der total der Bully ist und es genau eben auf die andere Art und Weise machen kann. Van Vliet ist vielleicht neben Dennis Schröder der beste Backup-Point-Guard der Liga aktuell. Es wären auf jeden Fall die beiden Namen, die mir da jetzt einfallen würden.
Derrick Rose vielleicht noch.
Ja. Derrick Rose, so wie er aktuell spielt, muss man ihn damit in die Diskussion mit reinnehmen. Und ansonsten hat das Team einfach auf alles eine Antwort. Und für mich ist aktuell die einzige Frage, ob sie dann auch noch eine Antwort haben, wenn es im Juni in den Finals gegen die Golden State Warriors geht, wenn ich diese Prognose hier nochmal so vortragen darf. Denn ich finde, auch so gerade da es bei den Celtics jetzt aktuell so relativ mäßig läuft, das kann sich natürlich alles noch sehr verbessern, wird es vermutlich auch, ist Toronto halt einfach ein sehr, sehr komplettes Team und hat sehr viele Möglichkeiten im Coaching und mit Kawhi halt einfach auch einen absoluten Superstar nochmal, der nochmal ein bisschen die Cherry on top ist, der das Ganze nochmal so ein bisschen krönt. Da, also von denen habe ich sehr, sehr hohe Erwartungen, auch was die Postseason angeht.
Ja, Masai Ujiri ist ein unglaublicher GM. Er hat das in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass er einfach fast ausschließlich gute Entscheidungen trifft und das Team immer in eine positive Richtung lenkt. Also dieses Team ist wirklich auf einem unglaublich guten Level. Natürlich muss man dazu sagen, mit DeRozan in der letzten Saison lief es in der Regular Season auch richtig, richtig gut. Also teilweise waren da wirklich die Zahlen in der Regular Season besser sogar noch als in dieser Saison. Aber es passt einfach, ne? Man hat einfach das Gefühl, es hat letzte Saison schon super gut gepasst und der Kader ist tief. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Clippers, muss ich sagen. So ein Kader, wo man so viele gute Spieler hat, so viele Leute, die einfach, das ist auch, was ich jetzt über die Clippers immer so gehört habe, es ist einfach gut, ein Team zu haben, wo keiner schlecht ist oder wo auch keiner richtig viele schlechte Tage hat, so, ne? Wo alle einfach immer ihre Leistung abliefern. Und die Toronto Raptors sind einfach ein Team, das sehr, sehr vielseitig ist. Und wenn man sich die Lineups und die Zahlen anguckt, dann ist es wirklich unglaublich, dass die Toronto Raptors Kawhi Leonard bekommen haben und dazu noch Danny Green. Denn Danny Green ist meiner Meinung nach einer der am meisten unterschätzten Spieler der Liga. Und ich finde es so unglaublich, dass sie ihn einfach als Beigabe mehr oder weniger, als wenn die Spurs Danny Green sogar loswerden wollten. Er hat ja auch in San Antonio teilweise nicht mehr so richtig gute Leistung gebracht, war dann auch teilweise angeschlagen. Vielleicht dachten sie, dass der Zenit überschritten ist und das bei ihm schon so ein bisschen dem Ende entgegengeht. Aber ich habe jetzt gerade mal Cleaning the Glass aufgerufen und die beiden meistgespielten Lineups mit auch richtig vielen Possessions, 478, die am meisten gespielte, und 235, die am zweitmeistgespielte, sind einfach unglaublich gut. Die am meisten gespielte Lineup ist mit Serge Ibaka auf Center, was ich auch von Nick Nurse einfach eine der am besten funktionierenden Änderungen finde, im Gegensatz zu Dwayne Casey, dass er eben Ibaka und Valanciunas auf Center eben abwechselt, mal den einen starten lässt, mal den anderen starten lässt, je nachdem, was für ein Matchup da gerade ihnen bevorsteht. Also die meistgespielte Lineup, 478 Possessions, Ibaka auf Center, Siakam auf Power Forward, Kawhi Leonard auf Small Forward und Danny Green auf Shooting Guard, dazu Kyle Lowry. Und diese ist plus 17,8. Und dann eben die gleiche Lineup, aber nur mit Valanciunas auf Center, ist plus 24,7. Also zwei Lineups, die Gegner komplett aus der Halle ballern. Und dazu muss ich sagen, also Danny Green ist einfach krass. Den da jetzt mit reinzupacken, der ist bei den besten Lineups der Toronto Raptors, überall taucht er mit auf. Und Pascal Siakam, dem habe ich so für mich persönlich schon den Spitznamen Mini Giannis gegeben, weil er mich so doll an Giannis Antetokounmpo erinnert mit seinem Spiel. Also Giannis Antetokounmpo, für den haben die Milwaukee Bucks jetzt teilweise schon so Plays kreiert, wo er einfach den Ball zum Beispiel auf den Flügel passt oder frühzeitig der Ball auf den Flügel gebracht wird und er kommt über die Mittellinie gelaufen und sie passen ihm einfach nur den Ball zu und in dem Moment, wo er den Ball fängt, attackiert er halt einfach seinen Gegenspieler. Einfach one-on-one. Mit dem ersten Pass direkt geht's los. Und das kann Siakam eben auch machen und Siakam ist so gut darin. Neulich im Spiel gegen die Boston Celtics, was die Toronto Raptors in Overtime knapp verloren haben, da hat Siakam wirklich alle Boston Celtics-Spieler einfach im One-on-One auseinandergenommen. Gordon Hayward, Kyrie Irving, Jaylen Brown, Tatum, niemand konnte ihn stoppen und er geht halt auch wie Antetokounmpo oft zum Korb, macht dann seinen Spin-Move mit den langen Gliedmaßen und da kommt keiner mehr ran und das ist schon wirklich ziemlich abgefahren, wie er spielt und das eben auch alles ohne Wurf und er ist eben ein Spieler, der ein unglaubliches Feel-Go hat, so ein bisschen wie in den letzten Jahren Capella, der macht halt fast alles rein, macht nur Sachen, die er kann, trifft seine Freiwürfe auch ganz gut und kann eben in der Defense fast alles verteidigen und alles switchen, also ein unglaublicher Spieler, wie der sich entwickelt hat. Und den haben sie eben auch so ein bisschen aus dem Hut gezaubert, ne?
Ja, definitiv. Aus dem Nichts.
Ja, also die Raptors, hammerstark. Und da erwarte ich sogar noch ein bisschen mehr. Also ich finde, dass Fred VanVleet bisher diese Saison noch gar nicht so viel gezeigt hat, wie er eigentlich liefern kann zum Beispiel. Und auch die Bankspieler haben in der letzten Saison meiner Meinung nach noch einen etwas besseren Job gemacht. Delon Wright ist noch nicht so richtig in die Saison gestartet. Dann der Norman Powell war jetzt verletzt und Anunobi war verletzt. Also da kann auch sogar CJ Miles war auch verletzt. Also da war schon einiges von den Jungs von der Bank auch angeschlagen. Also da kann von der Bank vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Firepower kommen. Die Raptors sind Titelkandidat, Titelanwärter. Ja.
Definitiv. Boston gerade nicht so, ne? Bei Boston sieht es gerade irgendwie so ein bisschen aus wie 99 Problems, but an injury ain't one. Letztes Jahr mit dem Verletzungspech haben sie eine starke Saison gespielt, haben eine super Teamchemie gehabt und in dieser Saison sieht es immer noch so aus, als wenn sie sich nicht so richtig gefunden haben. Ne? Kyrie spielt phasenweise genial. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass er seiner Leadership-Rolle nicht unbedingt immer so ganz gerecht wird, so wie er es eigentlich vorgehabt hatte, als er damals die Cavaliers verlassen hat. Hayward sieht einfach noch nicht wirklich gut aus. Er sieht nicht fit aus. Er sieht nicht aus, als wenn er vom Kopf so weit ist, tatsächlich wieder das Level zu spielen, was er in Utah hatte. Und es wird vielleicht eben noch ein bisschen dauern. Da hätte ich jetzt noch mal ein bisschen Geduld. Aber er spielt natürlich auch derzeit dafür eben noch relativ viel. Andere Spielzeit fehlt dann. Brown und Tatum haben jetzt auch noch nicht so ganz den nächsten Sprung gemacht. Nächster Sprung wäre jetzt wahrscheinlich All-Star-Kaliber. Das ist jetzt so noch nicht vorhanden und ja, insgesamt strugglen sie einfach. Ne? Es ist nicht ganz das, was so die allermeisten, ich schließe mich da ein, in der Saison erwartet hätten. Was nicht heißt, dass es nicht noch kommt. Ne?
Ja, also bei den Boston Celtics mache ich mir eigentlich sehr wenig Sorgen. Auch die Advanced Stats sagen, dass die Boston Celtics gar nicht so schlecht dastehen, wie man jetzt meinen könnte. Mhm. Die Boston Celtics sind beim SAS-Rating auf Platz 8 und beim Net-Rating auf Platz 9 der Liga. Und klar, sie haben jetzt nicht so besonders gut gespielt bisher und es sieht alles noch nicht so rund aus. Aber mein Gefühl bei den Boston Celtics ist, wenn es einfach nur darum gehen würde, das zu machen, was jetzt funktioniert und einfach nur Spiele jetzt zu diesem Zeitpunkt gewinnen, dann hätten sie die Formel wahrscheinlich schon parat. Aber es geht eben darum, Gordon Hayward wieder zu integrieren und ja, da funktioniert eben einiges noch nicht. Und außerdem ist es, glaube ich, auch immer noch so ein Ding. Manchmal ist es eben einfacher, wenn man nur Kemba Walker den Ball gibt und der macht eben. Und bei den Boston Celtics, da gibt es so viele Leute, die potenziell mehr machen können. Und dann muss eben diese Hierarchie und die Rangordnung erstmal gefunden werden. Das ist etwas, was manchmal eben dann nicht so leicht ist. Man kann dann eben doch zu viel Talent im Kader haben, für eine Zeit jedenfalls. Aber ich glaube, dass die Boston Celtics jetzt auch schon die Lineups und die potenziellen Mittel hätten, die Gegner zu dominieren. Also was sehr auffällig ist, ist, dass die Starting Five nicht funktioniert. Da haben jetzt die Boston Celtics ja auch schon reagiert, haben jetzt auch schon mal was geändert. Aber Horford, Tatum, Gordon Hayward, Jaylen Brown und Kyrie Irving, das scheint keine gute Mischung zu sein. Vor allem offensiv, das ist eine der schlechtesten Starting Fives der Liga. 93,5 Punkte machen die nur pro 100 Possessions. Das ist wirklich ganz unten in der Liga. Bekommen auch nur 96,9, aber sind da eben im Minus. Und zum Beispiel eine Lineup, die jetzt sich herausgestellt hat, die sehr, sehr gut funktioniert, ist Marcus Morris auf Power Forward mit Horford zusammen im Frontcourt. Tatum auf Small Forward, Marcus Smart auf Shooting Guard und Kyrie Irving. Das haben sie jetzt in den letzten Spielen mehr probiert und das funktioniert richtig gut. Plus 30 ist da die Differenz in 105 Possessions. Und deswegen, es gibt da auf jeden Fall Kombinationen, die richtig gut funktionieren. Auch teilweise Kombinationen, die mit Gordon Hayward richtig gut funktionieren. Zum Beispiel Gordon Hayward auf Shooting Guard scheint auch ein bisschen besser zu laufen. Aber ich mache mir da wirklich bei den Boston Celtics nicht so große Sorgen. Ich glaube wirklich, dass es einfach jetzt erstmal probieren, die richtige Mischung finden. Und ich glaube auch, dass die Boston Celtics einfach Gordon Hayward nicht so früh das Zeichen geben wollten, so läuft das jetzt hier nicht. Die wollten ihm schon die Chance geben, das zum Funktionieren zu bringen. Und jetzt wird eben reagiert und ein bisschen was anderes probiert. Und ich denke, demnächst werden die Boston Celtics das raus haben.
Dann geben wir ihnen noch mal ein bisschen Zeit und beobachten weiter.
Ja, und in der letzten Saison war das offensive Rating auch nur Platz 17, meine ich, oder 18. Also das war jetzt nicht so, dass sie letzte Saison eine Top-Offense hatten und jetzt war die auf einmal total mies. Also die Offense ist marginal schlechter geworden. Und wenn ich mir die Boston Celtics anschaue, dann denke ich immer, sie haben einfach so viele Spieler, die gerne aus dem Zwei-Punkt-Bereich werfen. Kyrie Irving macht das gerne, dass er seine Dribblings macht und dann Zweier wirft. Jason Tatum, nachdem er mit Kobe zusammengearbeitet ist, jetzt Mamba-mäßig unterwegs und nimmt lange Zweier. Und Marcus Morris ist jemand, der sehr gerne Zweier wirft. Und. Also da sind so viele Leute dabei, die einfach uneffektive Würfe nehmen. Das ist auch noch so ein Problem.
Gibt's noch weitere Teams, über die du gerne sprechen möchtest in dieser Woche?
Ja, meinst du, die Washington Wizards kommen in die Playoffs?
Sie sind einen Platz jetzt entfernt, ne? Wie war der Stand? 8-13 oder so?
8-13, neunter Platz in der Eastern Conference.
Nee, ich glaube, sie schaffen es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt noch während der Saison Trades machen, die so ein bisschen Richtung Zukunft gehen, dass sie vielleicht versuchen, sich junge Spieler zu holen oder Draftpicks, wenn das überhaupt mit den Verträgen funktioniert. Ich glaube, das Thema Washington ist durch. Aber was meinst du?
Ich sag, die kommen in die Playoffs.
Okay.
Also mein Gefühl ist, dass die Washington Wizards sogar recht locker in die Playoffs kommen werden. Jetzt in den letzten 10 offensives Rating, Platz 9, defensives Rating 21. Howard ist raus. Das gibt auf jeden Fall erstmal einen ordentlichen Boost. ja, ich habe mir mal angeguckt, wer bei den Washington Wizards so einen positiven Einfluss aufs Spiel hat und wer eher einen negativen. Und Wall hat ein Net-Rating insgesamt von minus 1,5. Ist natürlich schlecht, wenn man jetzt die nächsten 4 Jahre 40% vom Salary Cap bekommt. Beal plus 0,9, Otto Porter plus 8. Otto Porter ist der beste Spieler bei den Wizards, was das Net-Rating angeht. Schon interessant, dass er auch der Spieler ist, der am meisten in der Kritik war bisher. Howard minus 4,5, Morris minus 4,8. Ich glaube, bei Markieff Morris ist es vor allem in der Defense, also die sind 9,4 Punkte schlechter mit Morris in der Defense. Und ich glaube, das liegt sehr, sehr stark daran, dass Morris einfach viel auf Center spielen muss und dass er das nicht hinbekommt, vor allem defensiv. Und sehr interessant finde ich, dass Ian Mahinmi ein Plusspieler ist, plus 4,1. Und da wundert es mich so ein bisschen, weil Ian Mahinmi ja auch so einen großen Vertrag hat, dass sie ihm nicht einfach mal mehr Spielzeit geben und ihm mehr Vertrauen geben, weil die sind zwar in der Offense 8,6 Punkte schlechter mit ihm auf dem Feld, aber in der Defense 12,7 Punkte besser. Und also ich würde einfach mal Ian Mahinmi mehr Spielzeit geben. Jetzt spielt da jemand wie dieser Bryant, wer ist da? Nicht Mark Bryant. Thomas Bryant, der Lakers Second-Round-Pick war. Also ich würde einfach mal Ian Mahinmi mehr Spielzeit geben. Oder ich würde einfach mal einen Deal machen, bei dem ich mir einen vernünftigen Center mal in den Kader hole. Also ich glaube, wenn die Wizards sich einfach einen durchschnittlichen Center noch mal holen würden, jemand, der starten kann. Also ich hatte jetzt in einem Podcast auch gehört, eventuell so einen wie Costa Kufos, der bei den Sacramento Kings einfach gar nicht mehr spielt. Wenn sie sich so jemanden ins Team holen würden, könnten die Wizards direkt einige ihrer Probleme beseitigen. Und ja, ich glaube auch, dass es schon ein Team ist, das vielleicht mal einen größeren Wechsel gebrauchen kann. Aber ich glaube auch, dass mit einigen Tweaks in dieser Saison noch mehr Erfolg da sein könnte.
Beobachten wir das mal.
Ja, auf jeden Fall, wenn man sich das so betrachtet, die generelle Meinung ist, John Wall ist kaum zu traden, weil sein Vertrag zu riesig ist. Ich glaube, er bekommt jetzt in den nächsten Jahren das drittmeiste Geld der Liga. Bradley Beal ist schon ein guter Spieler, aber also wahrscheinlich auch der Spieler, den die Wizards am wenigsten gerne abgeben wollen. Und Otto Porter bekommt halt auch 27 Millionen und macht nicht so besonders viel statistisch gesehen. Wird wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Ja, also von daher, die ganzen Trade-Vorschläge, die es jetzt so gab, waren alle wenig verlockend. Und vielleicht macht es dann doch Sinn, diese Saison einfach nochmal mit dem Kader mehr zu probieren.
Ja, es ist schon davon auszugehen, dass die meisten Teams für die Spieler, die dort dann im Angebot wären, nicht so viel bieten. Also kann ich schon nachvollziehen.
Ja, also mein Vorschlag wäre, ein Center holen, dann Mahinmi mehr spielen und Jeff Green mehr spielen, denn Jeff Green, der hat auch einen sehr positiven Einfluss aufs Spiel.
Okay.
Ja, mal sehen. Genau, ein Team, über das ich auf jeden Fall heute noch reden will, das sind die Dallas Mavericks. Denn die Dallas Mavericks haben in den letzten 10 Spielen 8 gewonnen und
Luka Town
sehen gerade super gut aus. Und ja, Luka Doncic spielt auf jeden Fall eine krasse Saison. Und die Dallas Mavericks haben wirklich jetzt sehr, sehr gut gespielt. Die haben das beste Net-Rating in den letzten 10 Spielen in der Liga. Offensives Rating 8, defensives Rating 3 und auch über die Saison gesehen, offensives Rating 10 und defensives Rating 9, Net-Rating 10. Also alle Werte Top 10 über diese Saison gesehen. Das ist schon fast unglaublich. SRS-Rating sagt auch Nummer 13. Also die Dallas Mavericks könnten eventuell wieder die Playoffs erreichen.
Was für ein Turnaround, oder? Carlisle ist ja schon seit Jahren berühmt dafür, dass er einfach sehr gut darin ist, Spielern eine konkrete Rolle zuzuweisen, diese Rolle halt auch klar zu definieren und diese Rollen aber auch für die Spieler zuzuschneiden, dass sie halt wirklich auf sie passen. Und das wurde jetzt auch in dieser Saison wieder sehr gelobt und auch von den Spielern aus Dallas. Das funzt einfach mittlerweile. Es klappt richtig gut und da muss ich natürlich auch immer wieder auf Luka Doncic blicken. Das ist wirklich erstaunlich, dass ein 19-Jähriger so einen Auftritt hinlegt. Für mich ist aktuell nach einem Viertel der Saison völlig unstreitbar, dass er der Rookie des Jahres ist. Also allein schon deshalb, weil er der Starspieler in diesem Team ist oder zumindest der Spieler, der mit am meisten zum Erfolg jetzt auch aktuell beiträgt, der die Offense trägt und das als Rookie in einem Winning-Team, das sehe ich auch deutlich noch von den Leistungen von zum Beispiel DeAndre Ayton. Dallas macht einfach wieder Spaß und das ist auch schön für viele Fans. In Deutschland gibt es ja noch jede Menge Dallas Mavericks-Fans und wäre jetzt auch schön, nochmal ein paar gute Aktionen von Dallas, von Dirk Nowitzki zu sehen und mal sehen, wie das dann so funzt.
Ja, ich habe mir die Dallas Mavericks auch so statmäßig nochmal sehr genau angeguckt und einfach geguckt, was da denn genau richtig gut funktioniert. Also vor allem beim Dreier sind die Dallas Mavericks sehr, sehr gefährlich. Die viertmeisten Dreier, die sie getroffen haben, siebtbeste Quote. Dann bei den Zwei-Punkt-Würfen haben sie die neuntbeste Quote. Also in der Offensive klickt es richtig gut. Und sie machen zwar die zweitmeisten Turnover, aber das schlägt dann hier nicht ganz so doll ins Gewicht und kann man auch verschmerzen, wenn man so junge Spieler dabei hat wie Dennis Smith Jr. und Luka Doncic und es trotzdem so gut funktioniert. Und sie haben in den letzten 10 Spielen wirklich einige richtig starke Teams geschlagen. Also es ist jetzt hier nicht irgendwie so eine Serie gewesen von schwachen Gegnern, sondern sie haben jetzt in den letzten 10 Spielen OKC geschlagen, Utah zweimal. Sie haben gegen die Golden State Warriors gewonnen, sie haben gegen Memphis verloren, aber gegen Boston haben sie noch gewonnen und gegen Houston. Und das Spiel gegen Houston war sogar in Houston. Haben die Houston Rockets gerade auch wieder eine schwächere Phase mit 4 verlorenen Spielen in Serie, aber bei den Dallas Mavericks läuft es schon ziemlich gut. Aber bei den, als ich diese Zahlen mir so genau angeguckt habe von den Dallas Mavericks, ist mir doch sehr viel sehr, sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass gar nicht unbedingt die Starter so einen krassen positiven Einfluss haben, sondern dass die Bank so heftig spielt. Zum Beispiel die Starting Five, die Andre Jordan, Harrison Barnes, Luka Doncic, Wesley Matthews und Dennis Smith sind insgesamt bei minus 9,3 Differenz über die Saison gesehen.
Okay.
Und auch die zweitmeistgespielte Lineup, wo dann Dorian Finney-Smith anstatt Wesley Matthews drin ist, ist nur bei plus 0,9. Und da geht gar nicht so viel. Die drittmeiste gespielte Lineup, die ist nur bei plus 3,1. Das ist dann DeAndre Jordan, Luka Doncic, Finney-Smith, Wesley Matthews und DSJ, also Dennis Smith Jr. Also viele von den richtig viel gespielten Lineups sind nur knapp im positiven Bereich oder sogar deutlich negativ wie die meistgespielte Lineup. Und was ich mir dann angesehen habe, war bei Basketball Reference eben das Net-Rating des kompletten Teams, also jedes einzelnen Spielers. Und da ist mir aufgefallen, dass die Starter alle krass im negativen Bereich sind beim Net-Rating und die Bank unglaublich positive Werte hat. Also wirklich phänomenal positive Werte. Also jetzt einfach mal als Beispiel, DeAndre Jordan hat über die Saison gesehen ein Netrating von minus 16,8, minus 12 bei der Offense und minus 4,8 bei der Defense.
Wow.
Und zum Beispiel Maxi Kleber hat ein Netrating von plus 23, Devin Harris plus 23,7.
Wow.
Powell, der hat ein Netrating von plus 19,2 und JJ Barea plus 19. Also die komplette Bank super krass positiv und die Starter Doncic minus 10, DeAndre Jordan -16,8, Harrison Barnes -17,2, Wesley Matthews -8,4, Dennis Smith Jr. -18,9, Finney-Smith -7,4. Also es gibt niemanden, der in der Starting Five regelmäßig steht, der ein positives Net-Rating hat. Und die Bank ist bombastisch positiv.
Wow.
Also das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt. Also ich würde mal sagen, es gibt kein anderes Team, bei dem das so extrem auseinandergeht wie bei den Dallas Mavericks.
Ja, das hört sich ganz so an.
Ja, und auch gerade, wenn man sieht, was JJ Barea diese Saison so zaubert, ne? Es ist wirklich unglaublich. Der macht in sehr wenig Zeit sehr, sehr viel. 19,8 Minuten, 11 Punkte, 6,2 Assists mit super guten Quoten. Und auch Maxi Kleber macht einen sehr guten Job.
Ja, Kleber sowieso. Also hat sich stark entwickelt. Und es scheint sich ja so ein bisschen durch unseren Podcast so durchzuziehen, dass eine sehr starke Bank auch derzeit ein sehr starkes Spiel bringt. Wir haben jetzt die Clippers angesprochen, die Raptors und jetzt die Dallas Mavericks mit diesem Extrembeispiel, wo die Bank dann einfach nochmal so stark ins Gewicht schlägt, dass da scheinbar eben auch Spiele öfter gedreht werden. Ich muss zugeben, ich habe nicht so viele Spiele von Dallas verfolgt und da werde ich jetzt mal das nächste Mal verstärkt drauf achten. Sehr interessante Zahlen.
Ja, so sieht's aus. Hast du noch irgendwas, worüber du gerne sprechen möchtest, Nils?
Ich habe, auf der Liste jetzt nichts mehr, sondern du hast ja noch irgendwas notiert.
Ja, ich habe noch so ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Also einmal wir hatten ihn ja kurz schon erwähnt, Derrick Rose nochmal ansprechen, der gerade wirklich unglaublich gut spielt. Yeah. Und einfach ein sehr schönes Beispiel dafür ist, dass man keinen Spieler, egal wie es um ihn steht, abschreiben darf. Derrick Rose Tiefpunkt war, als er bei den Cleveland Cavaliers war, mit LeBron zusammen gespielt hat und dann auf einmal nicht mehr aufgetaucht ist, nicht mehr auffindbar war. Diese Saison hatte er ja schon dieses 50-Punkte-Spiel und jetzt im Monat November hat er 19 Punkte im Schnitt mit 54% Field Goal und 56% Dreierquote. 2,3 Dreier trifft er pro Spiel und 96,8% Freiwürfe. Und ich habe von keinem anderen Spieler der Liga, glaube ich, so viel Basketball gesehen wie von Derrick Rose. Und ich muss sagen, dass sein Wurf komplett verändert aussieht. Und er hat einen ganz anderen Rhythmus im Wurf. Er hat sonst immer, ist er sehr hoch gesprungen und hat einfach zu spät den Ball abgeworfen. Also einfach, als wenn er seine Athletik für den Wurf nutzen wollte und dann möglichst ganz, ganz hoch springen wollte. Und dann hat er immer schon im Runterfallen wieder geworfen. So ähnlich wie Blake Griffin das lange Zeit gemacht hat. Blake Griffin hat das auch rausgekriegt aus seinem Wurf und danach wurde der Wurf viel besser. Derrick Rose scheint das jetzt auch geschafft zu haben und er hat jetzt zum Beispiel in einem Spiel schon 7 von 9 Dreier geworfen. Das war zu früheren Zeiten fast undenkbar.
Ja.
Und er trifft 56% im Monat November. Über die Saison gesehen sind es auch 48%. Also es ist natürlich, muss man abwarten, ob er diese starken Quoten so halten kann. Also 56% sicherlich nicht, aber 48 wäre auch schon unglaublich. Das ist schon Steph Curry-Niveau. Natürlich nicht so viele, aber auch wenn man ihn spielen sieht, er ist so aggressiv. Er macht in 29 Minuten 19 Punkte im Schnitt. Er kommt aufs Feld und seine Rolle ist ganz klar. Er scored und trägt die Offense. Und es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass er das nochmal so geschafft hat. Und auch da muss ich Tom Thibodeau doch sehr viel Lob aussprechen und ihm da wirklich zu gratulieren, denn er war einer der wenigen, die noch an Derrick Rose geglaubt haben. Ohne ihn wäre Derrick Rose wahrscheinlich jetzt irgendwo bei einem anderen Team am Ende der Bank vergraben. Und Thibodeau hat gesagt, wenn Rose wieder fit wird, kann er immer noch ein super Spieler in der Liga sein und offensichtlich hat er recht gehabt.
Ja, wir haben Derrick Rose Comeback ja hier quasi im Podcast live miterlebt. Von daher total schön zu sehen, dass das jetzt auch so weitergeht und dass jetzt keine Eintagsfliege war. Egal, wie lange es noch so geht und auch wenn er sich einfach jetzt direkt verletzen würde, es ist eine unglaubliche Sache, die da stattfindet und es ist eine unglaubliche Leistung, auf ein NBA-Top-Niveau wieder zurückzukommen. Jede Verletzung zeigt das, auch jetzt zum Beispiel der Fall von Gordon Hayward. Es braucht einfach total lange, wieder tatsächlich auf so ein Niveau zu kommen, auch dieses Selbstvertrauen wieder zu finden. Und es ist nun mal das höchste Liganiveau, das du auf dieser Welt spielen kannst. Und da bist du eben auch ganz schnell raus. Und das durchschnittliche Level, was Leute überhaupt in der Liga verbleiben, ist also nicht mehr als 4 Jahre. Wirklich nur gute Spieler können sich über lange Zeit halten. Und so wie das bei Derrick Rose aussieht, hat er sich nicht nur wieder hergestellt, er hat sich verändert, er hat sein Spiel angepasst. Es ist einfach phänomenal und ich hoffe, dass es für ihn jetzt doch der Toröffner wird zu einer dann vielleicht doch noch Hall-of-Fame-Karriere. Denn es ist schon Wahnsinn, dass, also es gibt, glaube ich, wahrscheinlich, müsste man mal nachprüfen, keinen MVP in der Liga-Geschichte, der nicht auch Hall-of-Famer geworden ist. So wie die Karriere von Derrick Rose jetzt lange Zeit aussah, hätte man sagen müssen, vielleicht ist er der Erste. Ne? Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, jetzt nicht in dem Podcast, aber da habe ich mich danach auch immer lange Zeit noch gefragt, wie ist es eigentlich mit Derrick Rose? Und sei es jetzt wirklich so, dass er nochmal zurückkommen kann, ist es einfach eine unglaubliche Geschichte und von daher auch einfach schon zu würdigen in seiner Zeit nach NBA-Karriere. Aber momentan ist es einfach schön, das zu sehen, das zu erleben und so einen Star nochmal zurückkommen zu sehen.
Ja, das ist wirklich eine super Geschichte. Schön, dass sowas immer wieder möglich ist. Und auch krass zu sehen natürlich, was die Medizin da teilweise so bringt und auswirken kann. Ne?
Ja, klar. In den 80er Jahren bist du mit so einer Verletzung, mit einer von denen, die er hatte, wärst du wahrscheinlich schon durch gewesen. Da könnten die Bernard Kings dieser Welt ein Liedchen von singen.
Ja, ich habe noch zwei kleine Sachen, die ich anbringen will. Dann schließen wir auch gleich. Einmal Nikola Vucevic spielt eine unglaubliche Saison. Oh ja. Und ich habe das Spiel gegen die Lakers gesehen. Ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet. Da hat Vucevic wirklich richtig dominiert. Hat 31 Punkte und 15 Rebounds gemacht. Dazu 7 Assists, 3 Blocks, 2 Steals mit 3 Dreiern. Und wirklich, er sah aus wie der dominanteste Spieler auf dem Feld, trotz LeBron. Das war wirklich eine richtig, richtig starke Performance. Und auch über die jetzt Saison gesehen, hat er unglaubliche Zahlen aufgelegt bisher. 20,8 Punkte, 11 Rebounds und auch seine Defense hat mir sehr gut gefallen. Und er macht eben auch insgesamt einen positiven Einfluss in der Offense und in der Defense. Also er ist tatsächlich jetzt mittlerweile ein Plusverteidiger. Sein Netrating ist plus 11,6 und er ist eben Center, der jetzt in der Defense ein Plusspieler ist und zudem ist er ein richtig guter Dreierschütze. Er trifft jetzt in der Saison bisher 41% Dreier. Na, er trifft zwar nur 1,1 Dreier pro Spiel, aber hat jetzt auch schon ein bisschen mehr getroffen. Zum Beispiel im Monat November trifft er 1,2. Okay, aber jetzt die letzten Spiele waren es mehr. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn überhaupt mit Nikola Vucevic? Also einmal könnte er All-Star werden, könnte er vielleicht Most Improved Player diese Saison werden? Oder wie sieht's aus? Jetzt die letzten 5 Spiele hat er zum Beispiel 22,2 Punkte im Schnitt, dazu 12,2 Rebounds und 4,8 Assists. Das sind schon so Zahlen wie bei Nikola Jokic. Und dann noch die Frage, was ist denn nach der Saison mit ihm? Sein Vertrag läuft aus. Jetzt jahrelang waren die Orlando Magic total schlecht. Es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, ob er tatsächlich die Orlando Magic mal auf eine Siegerstraße führen kann. Aber er bekommt 12,7 Millionen, also etwas mehr als Markelle Fultz gerade. Und legt fast Superstar-Zahlen auf. Da ist natürlich schon die Frage, was läuft nach der Saison? Ne? Machen die Orlando Magic ihm neues Vertragsangebot? Macht ein anderes Team ein Angebot und in welche Richtung geht das? Das wird sehr interessant zu sein, zu sehen, wie ein Spieler, der in den letzten Jahren doch eigentlich immer als jemand galt, mit dem man auf keinen Fall gewinnen kann, ob der jetzt ein dickes Angebot bekommt, einen großen Vertrag oder eben nicht. Und auch, ob er wechselt oder bei den Orlando Magic bleibt. Ne?
Ja, ich erinnere mich auch, dass wir jetzt vor der Saison bei Vucevic gesprochen haben und da auch schon die Idee davon war, dass es auch gar nicht so schlecht ist, dass dieser Vertrag jetzt auch ausläuft für die Magic. Und ja, in seinem Contract-Jahr legt er nochmal richtig los und einiges aufs Parkett. Ist es die Frage, ob sich die Magic jetzt tatsächlich an Vucevic nochmal binden wollen? Ich kann mir vorstellen, dass sie es nicht tun werden, dass sie doch nochmal eine etwas längere Schleife drehen in ihrem Rebuild und nicht davon ausgehen, dass tatsächlich die Wende jetzt so schnell kommt. Aber es bleibt abzuwarten. Es wird mit Sicherheit irgendein Team geben, was ihm einen ziemlich dicken Vertrag gibt, das glaube ich schon.
Da würde ich mal sagen, vielleicht wäre es ja für die Orlando Magic ganz gut, einen Trade zu machen, um noch ein bisschen was für ihn zu bekommen. wenn er eh nicht der Center der Zukunft ist und der Vertrag nach der Saison ausläuft. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Washington Wizards ein Team sind, das einen guten Center gebrauchen kann. Vielleicht könnten ja die Orlando Magic und die Wizards einen Deal machen, bei dem Vucevic in Washington landet. Und da könnten beide mit zufrieden sein. Ich würde einfach mal sagen, für den nächsten Podcast können wir ja mal so ein paar kleine Trade-Ideen rausarbeiten, was da möglich wäre. Und eine letzte Statistik, um den Abend für heute zu beschließen. Und zwar, die Golden State Warriors hatten in der Saison 15-16, als sie 73 Spiele in der Saison gewonnen haben, einen Rekord von 68-8. Und jetzt haben sie gerade einen Rekord von 15-8. Und das ist auch der Grund, warum Steph Curry und Kevin Durant wahrscheinlich in der Zeit, die sie zusammen bei den Warriors spielen, keinen MVP-Titel mehr gewinnen werden. Denn wenn man so stark unter den Leistungen vergangener Jahre zurückbleibt und dann eben noch zusammen in einem Team spielt, zudem mit vier Stars, dann ist einfach die Narrative nicht gegeben, um den MVP-Titel zu gewinnen. Dann bekommt ihn eben eher jemand, der zum ersten Mal so eine total abgefahrene Leistung bringt. Und 68-8, das ist schon mal ein verrückter Rekord, ne?
Das ist ein richtig verrückter Rekord. Und 15-8 ist gar nicht mal so verrückt und gar nicht mal so aufregend in Golden State, beziehungsweise im Negativen dann schon. Wird jetzt auch gerade viel darüber diskutiert, wie wichtig Curry fürs Team ist. Statistisch scheint er schon nach wie vor sehr wichtig zu sein, aber ich gebe dir recht, keiner von den beiden wird den MVP-Titel abräumen in der nächsten Zeit, es sei denn, Kevin Durant geht zu den New York Knicks und führt sie auf Titelkurs. Es wäre sehr überraschend.
Warum sollte Kevin Durant zu den New York Knicks gehen?
Oh Mann. Nee, ich glaube nicht, dass das so macht.
Das ist wirklich, also umso länger die Saison läuft, umso mehr muss ich sagen, warum sollte er das in Herrgotts Namen machen? Also die Knicks haben doch wirklich nichts, was darauf hindeutet, dass sie in den nächsten Jahren selbst mit Kevin Durant ein Top-Team werden können.
Man müsste Owner austauschen können. Ne? Man müsste den Dolan tatsächlich irgendwie loswerden. Das ist einfach jemand, der ist völlig unfähig und nimmt viel zu viel Einfluss auf die Entscheidungen des Basketballs.
Jetzt freuen sie sich, dass sie Alonzo Trier haben.
Ja, Wahnsinn. Immer wenn es in New York wieder ein bisschen anfängt, Spaß zu machen, machen die irgendwelchen Kram, dass es auf jeden Fall wieder sehr ungemütlich wird. Ich warte nur drauf. Wahrscheinlich holen sie sich irgendeinen Starspieler, der charakterlich völlig daneben ist und das Team wieder völlig zunichte macht. Genau, aber auf jeden Fall mit den Knicks sollte man, wenn man bei den Knicks angekommen ist, sollte man eigentlich mit dem Podcast aufhören. Ich freue mich über die letzte Statistik bezüglich der Warriors. Ich freue mich über diesen wunderschönen Talk mit dir, wenn man so wunderschön sagen kann. Ja, hau rein an, ne?
Ja, du auch, Nils. Macht's gut, Leute. Bleibt dran. Bis bald. Ciao.
Ciao.